Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData.
Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Herzlich willkommen zum neuen Schwerpunkt Prozessoren. Wir sind in der zweiten Episode und diese Staffel wird gesponsert durch die AMD. Unser Experte arbeitet auch dort, das ist Jörg Roskowitz. Und Jörg, du hast in der ersten Episode erwähnt, dass du studiert hast. Was genau hast du studiert?
Genau, ich habe im schönen Augsburg studiert, an der FH Augsburg. Und mein Hauptschwerpunkt war technische Informatik und ein bisschen Elektrotechnik. Elektrotechnik daher, weil meine Studienarbeit, die hatte ich bei Fujitsu Siemens durchgeführt. Und zwar mit mobilen Grafikkarten im Notebook-System. Und da bin ich zum ersten Mal mit der Thematik Prozessoren und Grafikkarten konfrontiert worden. Sehr spannende Zeit.
Also es war ein Werdegang schon aus dem Studium heraus. Darum bist du mein Experte, das kann man nicht anders sagen. Wir haben beim letzten Mal eigentlich schon festgestellt, dass alles einen Prozessor hat. Wir gehen jetzt nicht explizit auf Smartphone-Prozessoren und Co. ein. Wir gehen aber trotzdem ins Detail und deshalb die Frage an dich, was hat sich in den letzten Jahren beim Thema Prozessoren entwickelt?
Genau, da hat sich wahnsinnig viel getan. Also es wurde nicht nur auf der einen Seite die Leistungsfähigkeit nach oben geschraubt, sondern die Energieeffizienz, die ja ein wahnsinnig wichtiger Punkt gerade in der heutigen Zeit ist, hat sich enorm verbessert. Also man stelle sich vor, gegenüber den letzten 10 Jahren haben sich Millionen und Abermillionen Menschen miteinander verbunden. Und wie du schon zu Beginn gesagt hattest, die alle verwenden Computer, Smartphones und Prozessoren. Und hier ist es natürlich für die Prozessorenhersteller ganz wichtig, die Effizienz von Generation zu Generation zu verbessern. Das hat einmal den Grund der Nachhaltigkeit und natürlich auch den Umweltaspekt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Behörde habe, die hier 100 PC-Systeme hat und in der nächsten Generation kann ich hier zum Beispiel 10, 20 Watt einsparen, dann ist es A, gut für die Umwelt und B, ist es gut für das Ministerium oder für die Institution, weil die gleichzeitig Strom sparen kann. Das heißt, hier auch die unterschiedlichen Klassifizierungen, zum Beispiel die Desktop-Prozessoren oder die Notebook-Prozessoren, hier ganz wichtig. Ich kann mich noch erinnern zu meiner Zeit, wo wir Desktop-Prozessoren in Notebooks verbaut hatten, bei denen natürlich die Batterielaufzeit extrem kurz war. Und heutzutage haben wir eigene mobile Prozessoren, die sich hier speziell auszeichnen, dass die extrem energieeffizient sind. Um hier ein Beispiel geben zu können, in Standard-Notebooks reden wir zum Beispiel 9 bis 15 Watt, wohingegen in einem Desktop-PC sprechen wir von 45 bis 105 Watt. Ja? Und im Serverbereich geht es weiter zum Beispiel bis 150 oder 200 Watt. Und das liegt natürlich daran, dass diese Prozessoren unterschiedliche Performance-Kategorien unterliegen und natürlich speziell auf das Anwendungsprofil des Kunden zugeschnitten sind. Notebooks, ganz klar, Batterielaufzeit, das heißt Best Case 12 Stunden oder man spricht All Day Battery Capacity, damit ich den ganzen Tag an meinem System arbeiten kann. Im Serverbereich der Vordergrund eben ganz viele Rechenoperationen durchführen zu können in den unterschiedlichen Szenarien und im Desktop-Bereich zum Beispiel High-End-Spiele laufen lassen zu können.
Okay, ja, das macht Sinn. Es gibt diese Unterschiede je nach Anwendung, das klingt logisch. Kannst du uns etwas zum Fertigungsprozess eurer Produkte erzählen?
Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Wir bewegen uns heute im 7-Nanometer-Bereich. Und was ist das? Man kann sich das vorstellen natürlich, je kleiner der Fertigungsprozess ist, desto weniger Strom verbrauche ich für die Leistung oder für die Schaltung, die ich auf dem Wafer implementiert habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Fertigungsprozess von 14 Nanometer auf 7 Nanometer verringere, dann kann ich an 2 Schrauben drehen. Das heißt, wenn ich die gleiche Architektur hätte, dann würde das bedeuten, dass diese deutlich weniger Strom verbraucht. In der Realität wird hier eine Balance eingeführt. Das heißt, ich gebe hier höhere Taktraten. bei einem niedrigeren Stromverbrauch, zum Beispiel zutage. Das heißt, im High-PC-Bereich, High-End-Bereich kann ich dann sagen, bei gleichem Energieverbrauch erhöhe ich die Leistung. Oder im Notebook-Bereich gleiche Leistung, aber deutlich längere Batterielaufzeit.
Dann über weniger Stromverbrauch reden oder Verbrauch im Generellen, dann haben wir auch immer ganz schnell die Brücke geschlagen zum Thema Kühlung. Das hatten wir in den letzten Schwerpunkten schon öfter, dieses Thema. Warum ist das Thema so wichtig?
Genau, Kühlung kommt aus der Historie heraus. Ich denke, gerade im Gaming-Bereich ist das ein ganz wichtiger Faktor, weil ja dann doch die Profis und die High-End-Gamers doch immer die Systeme auch gerne übertakten wollen, um einfach hier den besten Benchmark, das beste System bauen zu können, das dann eben vorgestellt wird. Und hier ist Kühlung ein ganz wesentlicher Punkt.
Übertaktung.
Bei der Firma AMD zum Beispiel gibt es das Feature, dass alle Prozessoren, die angeboten werden, übertaktet werden können. Das heißt, übertaktet, wir hatten das in Episode 1, ich kann die Frequenz nach oben drehen. Das heißt, der Stromverbrauch der CPU steigt an und dadurch kann ich höhere Frequenzen fahren. Was wiederum bedeutet, schnellerer Ablauf, das Spiel läuft flüssiger mit mehr Frames per Second und ich kann eben meine Applikation schneller über den Prozessor berechnen lassen.
Das Thema Kühlung hat ja nicht nur im Gaming eine große Relevanz, sondern eigentlich in allen Bereichen.
Genau, richtig. Je höher die Effizienz zum Beispiel im Fertigungsprozess ist, desto weniger Kühlung benötige ich. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel nur die letzte Architektur bei unseren Prozessoren anschaue, die hatten 125 Watt. Dementsprechend die Maximalprozessoren im Desktop-Bereich. Dementsprechend haben wir ein Kühlkörperdesign geliefert, das den Prozessor mit einem Stromverbrauch von 125 Watt optimal kühlt. So, die aktuelle Prozessorgeneration, welche wir erst gelauncht haben, die Ryzen 3000-Serie, verbraucht maximal nur noch 105 Watt. So, das heißt hier der große Vorteil, bei bestehenden Kühlsystemen kann ich entweder das System leiser laufen lassen oder ich kann bei dem Standardkühler schon, den der Kunde mit dem Prozessor mitkauft, hier das System overclocken, übertakten. Das heißt, an der Frequenzschraube drehen, um hier eben eine bessere Spieleperformance zu bekommen.
Kannst du uns das Thema Kühlung vielleicht noch ein bisschen bildlich darstellen, dass ich so verstehe, wie so eine Kühlung funktioniert?
Also hier gibt es unterschiedliche Systeme. Also wir haben einmal die Notebook-Systeme, die arbeiten zum Beispiel sehr häufig mit einem Heatpipe-System. Ein Heatpipe-System ist ein Rohrsystem, so kann man sich das vorstellen. Das ist ein geschlossenes System mit einer Flüssigkeit. Wenn sich der Prozessor erwärmt, verdampft die Flüssigkeit, wandert ab und bildet so einen Kreislauf und kühlt das System. Das heißt, die bringt die heiße Luft zu dem Lüfter in dem Notebook und der Lüfter befördert dann die heiße Luft nach draußen. Somit wird das System gekühlt. Im Desktop-Bereich kann ich das auch mit Heatpipes und mit großen Lüftern, großen Kühlkörpern, weil ich da deutlich mehr Platz habe, realisieren, als auch eine Wasserkühlung zum Beispiel installieren. Wasserkühlungen findet man nicht nur im High-End-Desktop-Bereich, die findet man mittlerweile auch im Server-Bereich, weil hier eben die Abluft kontrolliert entfernt werden kann und die Prozessoren deutlich kühler und damit effizienter laufen.
Also könnte ich jetzt sagen, dass das Thema Verbrauch, Leistungsaufnahme, Stromverbrauch und Kühlung halt auch an sich ein geschlossenes System ist. Das eine bedingt das andere und so weiter. Und wenn eines sich weiterentwickelt, entwickelt sich vielleicht auch das andere weiter.
Genau, richtig. Wir hatten das zu Beginn auch mit dem Taschenrechner, der eben, das war eine komplette komplexe Schaltung, die eben dann dahin wanderte, dass es eben nur noch ein kleiner Chip war, der die komplette Rechenaufgabe lösen konnte. Ähnlich auch bei den Prozessoren. Es kommen mehr Funktionen rein. Der Prozessor wird von der Prozessstruktur immer kleiner und damit deutlich effizienter.
Okay, das heißt am Ende müssen wir uns entscheiden, was brauchen wir, und da kommt es ja gewissermaßen auf die Anwendungsfälle, auf die Anwendungsszenarien an. Da sind wir dann auch schnell beim Thema Benchmarks, also was ist relevant für mich, und ja, ich würde sagen, da gönnen wir uns doch eine neue Episode und wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank für deinen Überblick in der zweiten Episode, und da bin ich gespannt, was du zum Thema Benchmark sagst.
Vielen Dank.